Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kultur-Podcast. Ich bin Marc Lipuna und seit mittlerweile 52 Wochen gibt es jeden Sonntag eine neue Folge. Diesmal unternehme ich einen historischen Streifzug durch die Berliner Geschichte, genau genommen das Berliner Zeitungswesen. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, weil er genau darüber ein Buch herausgegeben hat. Unter Druck, die Zeitungsstadt Berlin in historischen Fotografien heißt es, und es ist ein wirklich schöner Bildband mit gut 150 seltenen, zum Teil nie veröffentlichten Fotografien und Dokumenten von Berlin im Zeitalter der Zeitung. Doch nun wird es Zeit, meinen Gast mal zu begrüßen. Es ist der Journalist Oliver Ohmann. Hallo Herr Ohmann.
Hallo, freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Sie selbst sind ja 1969 in Berlin geboren, also in Charlottenburg, und somit im Westteil der geteilten Stadt. Wie haben Sie denn als Kind die Westberliner Zeitungslandschaft so wahrgenommen?
Ich kann mich ziemlich genau erinnern, wann ich meine erste Schlagzeile gesehen habe, die mich beeindruckt hat. Also abgesehen davon, dass die Eltern den Tagesspiegel hielten und Oma und Opa die Morgenpost, war die erste Schlagzeile, an die ich mich erinnern kann, das war im Supermarkt. Das war die Peter-Lorenz-Entführung 1975. Mhm. Da sah man, wusste nicht genau, was das war, aber ich sah den Mann mit dem Schild, dem RAF. Das hat mich beeindruckt. Ich wusste natürlich nur, worum es da wirklich geht, weil meine Eltern mir dann gesagt, worum es geht. Also es fing früh an. Ich war früh sozusagen, komme aus einem Elternhaus, wo Politik eine Rolle spielte. Und da das, also die allererste Erinnerung. Wie gesagt, Zeitungen waren immer da. Ich erinnere mich, wie mein Vater, ich musste 3 Stationen zur Grundschule fahren mit dem Bus. Mhm. Damals mit dem 65er über die Stadtautobahn. Dann sagte mein Vater, hier hast du 50 Pfennig, kauf dir den Abend. Da war ich 10 Jahre alt oder so. Er sagt, wieso den Abend? Naja, Tagesspiegel ist noch nichts für dich und BZ machen wir nicht. Also den Abend. Das war so ein Kompromiss zwischen der Sache. Also das war meine erste Zeitung, die ich tatsächlich regelmäßig gelesen habe, bis er dann einging, kurz danach, nach einem Jahr. Und wenn Sie interessiert, kann ich Ihnen noch erzählen, wie meine erste Begegnung mit Journalisten war. Ja, das war spektakulär, muss man sagen. Also ein bisschen zurückgreifen. Mein Vater war bekannt oder befreundet mit dem damaligen Bausenator Harry Ristock. Und Harry Ristock war ein Mann, der sich einmal oder zweimal im Jahr zur Devise setzte, die Journalie, die Journalisten Berlins, Westberlins und die Politik zusammenzubringen. Mhm. Etwas satirisch nannte er diese große Party, die er meistens in seiner Laube in Charlottenburg-Nord feierte, Journalie. Mhm. Das ist ja so ein bisschen abwertend ja. Für die Journalisten. Aber das war also jedes Mal eine Riesenfete. Und irgendwann hat er sich vorgenommen, das nicht nur im Sommer in seiner Laube zu machen, sondern auch im Winter, ja, bei ihm zu Hause ging es nicht. Harry Ristock wohnte in dem Bungalow in Herbstdorf, der war zu klein. Und da erinnert er sich an seinen guten Freund, mit dem er auch zusammengearbeitet hatte, Achim Ohmann, meinen Vater. Wir wohnten in einer großen Altbauwohnung am Kaiserdamm. Und ja, dann kam irgendwann, 1980, glaube ich, war 10, 11 Jahre alt, kamen dann 150 Menschen in unsere Wohnung. Hälfte Journalisten, Hälfte Politik. Das ging vom damaligen regierenden Stobbe über Günter Gauß, damals Vertreter aus Berlin, dem ehemaligen regierenden Klaus Schütz, damals Botschafter in Israel, bis zu Staatssekretär Pipapo. Mhm. Alle da und alle fingen auf einmal an zu rauchen und zu trinken und da floss wirklich sehr viel Bier, sehr viel Schnaps, Buletten, Schmalzbrote und nach 2, 3 Stunden wurde mir übel, weil die Luft war so stickig, ich musste dann irgendwann ins Schlafzimmer und wurde quasi von meiner Mutter dann rausgenommen. Aber es war die mit Abstand größte Fete, an die ich mich erinnern kann in meinem Leben. Und tatsächlich war dann der letzte Gast, das habe ich mir dann sagen lassen, tatsächlich ein Journalist, den musste natürlich dann in der Waagerechten in den Fahrstuhl tragen, so betrunken war. Ich verschweige jetzt höflich, von welcher Zeit ich weiß es natürlich. Und am nächsten oder 2 Tage später stand dann in der Zeitung, also alle haben sich getroffen auf Christa Ohmanns blauem Sofa. Natürlich war das Sofa nicht blau, sondern der Reporter war blau. Das Sofa war braun, meine Mutter war sauer. Aber das war meine erste Begegnung mit den Berliner Kollegen der Zukunft.
Ja, und wie reifte dann die Entscheidung, auch selber in diesen Berufszweig zu gehen?
Im Prinzip hatte ich Schülerzeitung habe ich gar nicht gemacht, habe Bezirkszeitung mal, haben wir mitgebastelt, ein Schulfreund hat eine Bezirkszeitung gegründet, damals in Westend, der hieß, toller Name, Lokalmatador. Ja, toller Name, fand ich super. Haben wir so ein Jahr lang gemacht, war aber nicht darauf angelegt, weder Geld zu verdienen noch. Es war einfach ein großer Spaß, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Viele meiner Freunde haben mitgemacht und auch meine heutige Frau war auch dabei. Oh ja. Aber das war nur eine Spielerei. Studiert habe ich dann deutsche Literatur und alte Geschichte. Und nach dem Abschluss gab es zwei Möglichkeiten. Also das eine war eine Doktorarbeit anfangen, was ich dann auch gemacht habe. Aber ich musste auch irgendwie, wollte Geld verdienen, wollte dann sozusagen auch in die Materie rein. Und dann war es tatsächlich ein Praktikum bei der BZ, und zwar in der Sportredaktion. Und so bin ich quasi in den Journalismus reingerutscht und da geblieben. Die Doktorarbeit habe ich irgendwann auf Eis gelegt und die wurde nach der Hälfte immer noch nicht fertig. Und dann war die Entscheidung klar, das wird jetzt hier auf Journalismus hinauslaufen. Begonnen hat es tatsächlich mit Sport.
Mit Sport, aber vor allem bei der BZ und da sind Sie ja heute immer noch.
Genau, ich bin dann anders als mancher tatsächlich eine sehr treue Seele, was das Blatt angeht. Denn mehr als die BZ kann man in Berlin, jedenfalls meiner Meinung nach, fast nicht erreichen. Ich habe der BZ unendlich viel zu verdanken, vor allen Dingen natürlich auch wirklich den Kollegen vom Sport. Ich hatte zwar einen Uni-Abschluss in der Tasche, aber tatsächlich wirklich, abgesehen mal von meinen kleinen Bezirksblättchen, keinerlei Erfahrung und man gab mir eine Chance. Und also ich würde heute jedem jungen Kollegen raten, also ein guter Einstieg ist immer eine gut funktionierende Sportredaktion, weil da lernst du wirklich von der Pike auf schnelles Schreiben, sehr genaues Schreiben, völlig verrückte Kollegen und Menschen, mit denen du zu tun hast. Sportler haben ja alle was zu erzählen. Das war eine tolle Schule. Ich habe das 6 Jahre lang gemacht, bis ich dann ins Lokale wechselte. Und ich bin sehr froh, dass ich das so gemacht habe. Also wusste und? Vorher auch gar nicht, was auf mich zukommt. Das war wirklich kaltes Wasser.
Ich wollte gerade fragen, wie viel Ahnung muss man von Sport haben?
Stellvertretende Sportchef, dem ich das dann mehr oder weniger verdankte, dass ich die Einladung bekam, sagte, ja, kennst du dich mit Fußball aus? Ich sagte, ja. Also ich kannte mich tatsächlich mit Fußball aus. Ich habe mal im Verein gespielt, im SC Siemensstadt, 6, 7 Jahre. Und habe natürlich auch die Sportschau verfolgt und wusste in etwa, was los ist. Aber man musste kein Freak sein. Also da gab es natürlich wirklich in der Redaktion, die war vollgepackt mit Fachleuten. Die waren wirklich Cracks, also die kannten sich in ihren Fachgebieten. Achim Witte war nicht zu schlagen, wenn es um Pferdesport und Formel 1 und was weiß ich ging. Also da war der, glaube ich, deutschlandweit ganz weit vorne. Wir hatten Kollegen, die waren ehemalige Leistungssportler, die kannten also sozusagen das Metier von der anderen Seite, konnten aber genauso gut sozusagen das auch alles beschreiben. Und das war, man konnte nur lernen. Mhm. Also wer da nicht lernen konnte, der war dann auch falsch im Beruf.
Das Gute an Sport ist ja so, schätze ich das zumindest ein, dass man vor allem beschreiben muss, aber man muss nicht so viel bewerten, oder? Also wenn ich mir überlege, Kulturredaktion oder wenn man eine Buchkritik schreibt im Feuilleton, setzt vielleicht nochmal ein anderes Interesse voraus, das weiß ich nicht. Also
das ist völlig richtig. Also das Erste, was ich gemacht habe, waren Nachrichten. Mhm. Also die Nachrichtenspalten. Mhm. Das ist gut, wenn Anfänger das lernen, denn da muss man wirklich ganz, ganz genau, nicht nach Schema F, sondern man muss lernen, diese kurze Meldung, 5 Zeilen, knack, 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 hinzukriegen. Und die muss fehlerfrei sein, aber trotzdem muss eben alles drin sein, genau, was drin sein muss. Stefan Frommann, mein damaliger Sportchef, von dem habe ich den ersten und größten Anschiss meines Berufslebens bekommen. Samstag, die Anfänger machen kleine Spiele, so nennen wir, also die machen nicht Bayern gegen Hertha, sondern die machen dann, weiß ich, Wolfsburg gegen Frankfurt. Mhm. Und die hat dann eben auch nicht 80 Zeilen, sondern eben nur, sagen wir mal, 15. Aber trotzdem müssen die nach Abpfiff, also 17.15 Uhr ist die Bundesliga fertig, um 18 Uhr drücken wir auf den Knopf, wie wir es sagen, muss der Text da sein. Mhm. Und vorher muss ja auch noch jemand drüber gucken. Das heißt also, du hast mehr oder weniger Pi mal Daumen eine halbe Stunde, um deinen Text zu schreiben. Das machte ich auch. Ich schrieb den soweit fertig, setzte auch oben, wie das bei kleineren Texten üblich war, das Ergebnis ein. Sagen wir mal 3-2, Ausrufezeichen, Werder schlägt Stuttgart. Ja. Im Text war dann das letzte Tor, was noch fiel, zum 4-2 richtig erwähnt. Nur vergaß ich, dieses Ergebnis dann in der Zeile noch zu korrigieren. Schwerer Fehler, den macht man jedenfalls in der BZ-Sportredaktion genau einmal. Und so wurde mir das dann auch gesagt. Und an dem Abend war ich wahrscheinlich 10 Minuten oder 2 Stunden lang echt sauer. Aber als ich drüber nachdachte, dachte ich, ja, natürlich haben ja recht. Ne? Also die haben ja nicht umsonst im großen Kollegenkreis über Jahrzehnte sich ein Image aufgebaut, ein Renommee. Und dann kommt der kleine Oman und schreibt ein Ergebnis falsch. Natürlich kann das passieren. Es darf aber nicht passieren. Und ist übrigens auch nicht passiert, denn Frommann hatte ja vorher
nochmal drauf geschaut.
Und das funktionierte. Das war toll.
Was haben Ihre Eltern eigentlich dazu gesagt? Weil die BZ war ja offenbar das No-Go in der Familie.
Mein Vater sagte eigentlich, bis zuletzt willst du nicht mal zum Tagesspiegel gehen.
Ah ja.
Ja, nein, das ist klar. Also nein, er hat das natürlich... hat das verfolgt und wusste auch ganz genau, dass das schon richtig ist für mich. Aber ich glaube, im Innersten hätte er es schon gerne gesehen. Das ist aber normal. Wir haben uns nie gestritten darüber und das war immer, glaube ich, mit einem kleinen Augenzwinkern vielleicht. Ja. Ich weiß nicht.
Jetzt sind Sie, haben Sie gesagt, in der Lokalredaktion und jetzt haben Sie ein Buch herausgebracht, was sich mit Berliner Lokalgeschichte tatsächlich jetzt auch beschäftigt. Gab es denn einen konkreten Anlass, warum Sie jetzt dieses Buch über das Berliner Zeitungswesen geschrieben haben?
Nee, den Anlass gab es nicht, außer meine große Liebe und Leidenschaft erstens für Fotos, für historische Fotos und zweitens für die Berliner Geschichte und speziell natürlich auch für die Zeitungsgeschichte. Also man hat, ich habe in meiner Zeit jetzt in der Lokalredaktion auch viel sozusagen über die Geschichte der BZ geschrieben, anders waren Jubiläen oder was auch immer. Und da auch viel gelernt und auch viele interessante Geschichten aufgeschnappt und vor allen Dingen auch viele Fotos gesehen. Und irgendwann dachte ich, dann kann man auch von der BPK-Bildagentur einfach mal die Fotos sichten und zu einem vernünftigen Potpourri zusammenstellen. Und das war eigentlich der Anlass. Es gab keinen speziellen Anlass. Mhm. Hätte ich auch vor 5 Jahren machen können oder auch 5 Jahre später.
So. Na, da wäre sogar ein Jubiläum gewesen, ne? Weil ich 16
war. Genau, ja, 17. Das, ja, genau. Ja, ja. 400 Jahre.
Genau. Also sind wir ein bisschen über 400 Jahre hinweg. Wir kommen auch gleich zu dem Anfang, aber ich wollte kurz noch mal fragen, wie es zu dieser Zusammenarbeit dann kam. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben die Bilder recherchiert. Das gibt ja mehrere Bildagenturen. Was ist denn die BPK? Hat die einen speziellen Schwerpunkt?
Das sind historische Fotos, die haben einfach sozusagen, man hätte auch theoretisch dann eine andere Bildagentur wählen können, aber Braus, der Verlag, hat schon öfter im Rahmen von Veröffentlichungen mit der Agentur zusammengearbeitet. Insofern haben wir uns darauf verlassen und ich habe bei der Sichtung gesehen, da ist alles drin, was man braucht. Ne? Also die Motive findet man teilweise so oder so ähnlich auch woanders. Natürlich, also in meinem eigenen Haus bei Ulstein ist das auch alles drin, klar.
Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch jetzt mal direkt ein. Wir haben es gerade schon gesagt, 1617, also 400 Jahre, etwas über 400 Jahre ist es her, gab es die erste Zeitung in Berlin. Wie ist es denn dazu gekommen? Oder vielleicht mal grundsätzlich die Frage, wieso heißt die Zeitung eigentlich Zeitung?
Zeitung ist ein relativ altes Wort, das hat schon Luther benutzt. Es ist und bezeichnet eigentlich nichts anderes als eine Neuigkeit. Also wer gute Zeitung brachte früher, der brachte eine gute Neuigkeit ins Haus.
Ah ja.
Und schlechte Zeitung war eine schlechte Neuigkeit. Also insofern bezeichnet das Wort Zeitung eigentlich nicht das, was wir durchblättern, sondern das, was wir erfahren. So kann man sich's vorstellen. Mhm. Und die erste Zeitung, um mal gleich darauf zu kommen, die hätten wir alle wahrscheinlich, wenn wir sie in der Hand haben, die war nicht größer als ein Taschenbuch. Ich schreibe im Buch, es muss ja immer so ein bisschen catchy sein, nicht größer als ein Smartphone. Ja, im Format. Wir hätten sie eigentlich, oder wir würden sie heute nicht als Zeitung identifizieren.
Ja, ich habe es mir wie so ein Museumsflyer vorgestellt, ne?
Wäre
so ein
genau,
Ausstellungsflyer,
ja,
so ein Faltblatt.
Ja, ne? nur mit dem Unterschied, dass die Museumsflyer ja heute auf sehr glattem, schönen Papier sind und die ersten Zeitungen eher aus einem handgeschöpften Lumpenpapier.
Ah ja. Ja.
Und mit relativ kleiner Schrift. Und wir würden das nicht als Zeitung identifizieren. Wenn wir eine Zeitung aufschlagen, hat die Zeitung erstmal einen Namen.
Ja? Ja.
Also meistens oben drüber steht eben der Name der Zeitung. Der hat einen Preis, ist in irgendeiner Weise gegliedert. Meistens sind Fotografien, natürlich vor 400 Jahren keine Fotografien, aber eben auch keine Abbildungen irgendwelcher Art. Hätte sich ja vorstellen können, dass irgendwelche Stiche drin sind oder sowas. Es gibt keine Autoren, die schreiben. Es gibt keine Art von Gliederung. Also da steht nicht drüber Politik oder Kunstgewerbe oder was auch immer, sondern es geht einfach Text an Text an Text. Und was uns vielleicht am meisten überraschen würde, da stehen keine Nachrichten aus Berlin drin in dieser ersten Zeitung, die in Berlin erscheint. Denn, also wenn wir mal zurückblicken und uns Berlin vorstellen, Berlin war vor, also wir reden um die Zeit etwa kurz vor Beginn des 30-jährigen Krieges, hatte Berlin so Pi mal Daumen 9000 Einwohner. Mhm. War also etwa so groß wie heute Birkenwerder im nördlichen Umland. Mhm. Und hatte den Umfang, glaube ich, so von der Museumsinsel bis zum Hackeschen Markt, da wo heute die S-Bahn langfährt auf diesem großen Ding. Das war, letztens wurde die ja gebaut, ne? auf einer ehemaligen Stadtmauer. Und für diese Kleinstadt war diese Zeitung gemacht. Genau genommen nicht mal für die Kleinstadt, sondern für den Kurfürsten. Denn der die Zeitung zusammenstellte, war der kurfürstliche Botenmeister. Der hieß Christoph, mit Doppel-F, Christoph Frischmann. Mhm. Und war angestellt vom Kurfürsten, ja, Zeitungen, Neuigkeiten aus, heute würde man sagen, aus aller Welt, aus der bekannten, erreichbaren Welt einzusammeln und sogenannte Avisen, also schriftliche Zusammenstellung für den Kurfürsten zusammenzustellen. Das guckte sich der Kurfürst dann an und wusste, was in der Welt um ihn herum, in den Fürstentümern so passierte. Das war interessant. Es war nicht nur interessant, um die eigene Politik einzuschätzen, sondern eben auch für wirtschaftliche Belange. Und er musste wissen, wollte eigentlich auf dem Laufenden sein. Der Frischmann hatte, das weiß man ziemlich genau, so 2 Dutzend Boten, die beritten waren und dann tatsächlich gen Wien, gen Prag, gen Breslau, Hamburg, Frankfurt und andere Dörfer.
Ja, man kann sich das aber nicht vorstellen, weil man heute mit einem Klick ist man ja überall. Na,
selbstverständlich nicht. Das war alles sehr, sehr langwierig. Und sich dann auch natürlich unterwegs mit ihresgleichen trafen. Natürlich hatten auch andere Kurfürsten und Könige solche Boten, die immer hin und her flitzten, ja, sich austauschten. Wahrscheinlich kollegial, wie heute auch Journalisten arbeiten. Das sind natürlich keine Journalisten, aber es waren Neuigkeitensammler. Und so kamen sozusagen in diesen ersten Avisen Neuigkeiten aus, sagen wir mal, ganz Europa rein. In der Anfangszeit tatsächlich, der Dreißigjährige Krieg ist 1618 über Europa eingebrochen. Das war ein Großteil der Nachrichten, stammten aus diesem Zusammenhang. Das waren aber auch ganz, ganz alltägliche, oder nee, das sind keine alltäglichen Sachen, das waren spannende Sachen wie so Piratenüberfälle auf dem Mittelmeer oder irgendwelche Sachen, die man aus Griechenland erfahren hatte oder was auch immer. Aber auch eben Nachrichten aus Hamburg oder von der Ostseeküste oder wie auch immer. Also eine kunterbunte Sache, sehr unstrukturiert, man würde heute darüber lächeln, man würde sagen, das ist also nicht das, was man eine Zeitung nennen würde. Aber es ist letztendlich mit vielen Zwischenstationen daraus dann die Vossische Zeitung geworden. Ja. Und man kann die wohl zu Recht als erste Berliner Zeitung, gedruckte Berliner Zeitung.
Und wenn die gedruckt war, wie hoch war denn damals so die Auflage?
Also ich weiß es nicht, ging das wirklich so? Mit Bestimmtheit zu sagen, aber das können nicht mehr als wenige Dutzend oder hunderte Exemplare gewesen sein. Denn Sie müssen sich vorstellen, so viele Berliner konnten gar nicht lesen. Mhm. Also die Zielgruppe war denkbar gering. Und jedes Exemplar ging auch von Hand zu Hand. Also ich denke mal, schrecklich viele werden es nicht gewesen sein.
Okay, also das heißt, es ging nicht nur an den Kurfürsten, aber der Kurfürst war der Auftraggeber, ja, und hat dann sozusagen in sein Volk, an seine Untertanen die Neuigkeiten auch.
Ganz genau, so kann man sich es vorstellen.
Ja. Okay. Mhm. Ja, also ich frage das deshalb, weil ich das schon interessant finde, dass es gedruckt ist, ja, dass es also ja auf jeden Fall so einen Nachrichten, also den Wert dann doch hatte. Das ist ja auch eine Arbeit, etwas überhaupt in Druck zu geben. Dann hatten Sie jetzt schon gesagt, die Vossische Zeitung, wann kam die denn?
Das ist, man hat letztendlich die Zeitung öfter dann nach ihren späteren Besitzern benannt. Also gibt es in Berlin dann eine Spänersche Zeitung. Also die eigentlichen Zeitungsnamen sind die Berlinische Zeitung von gelehrten Dingen und so weiter. Also lange Wortwürmer. Und man muss das abkürzen. Und dann hat ja der Volksmund dann eben daraus eine Vossische Zeitung, weil sie in einem Herrn Voss gehörte, oder eine Spänersche Zeitung für eine andere draus gemacht, weil eben einem Spänerschen Hause, heute würde man sagen Verlagshause, gehörte oder maßgeblich weiterentwickelt wurde. Das sind die Hintergründe. Offizielle Titel war dann anders. Also das hat sich so eingebürgert. Mhm. Man sprach dann auch von Tante Voss und Onkel Spener, so wie man heute noch, weiß ich, von der Mopo redet oder der, ja.
Wie war denn das mit der Zensur damals bei Frischmann? Musste, also zum einen gab es mehrere solcher Zeitungen dann, oder musste das genehmigt werden?
Der Frischmann hatte tatsächlich erstmal ein Monopol, und das, der Frischmann selber hat das nicht lange erlebt, der ist ein Jahr später gestorben, sein Bruder übernahm das. Und das Ganze lief fast, glaube ich, 100 Jahre ohne jedwede Konkurrenz, bis dann zur Zeit von Friedrich dem Großen, also erst dann im 18. Jahrhundert, Konkurrenzgründung, und zwar vom König selbst initiiert, dazu kamen. Auf einmal gab es 3 Zeitungen, auf einmal in Berlin eine, darunter eine französischsprachige, aber eben dann die besagten Vossische und Spenersche Zeitung, die auch tatsächlich dann schon vom König selber auch teilweise mit Nachrichten oder Zeitungen versorgt wurden. Das heißt also, der Friedrich II., der sehr jung König wurde, wusste ganz genau, was man mit Zeitungen anstellen konnte, wenn man wollte. Man musste ihm nur wissen, wie.
Ja, da gibt es auch so eine schöne Anekdote.
Es gibt eine schöne Anekdote. Friedrich der Große führte Krieg und wollte sicherlich diese Anekdote oder mit dieser Sache, die er da initiierte, ein bisschen davon ablenken. Heute würde man sagen, die Nachricht wurde durchgestochen. Er gab eine Nachricht heraus, es hätte in Potsdam gehagelt. Ja, und zwar so viel, die Eisbrocken seien so groß, dass, glaube ich, eine Kuh erschlagen wurde oder sowas. Daran war kein wahres Wort, aber die Zeitung schrieb das. Das ist ein klassischer Fall von Fake News, und zwar von höchster Stelle angeordnet. Heute würde das nicht mehr durchgehen, aber Friedrich der Zweite hat das, kam damit durch. Ja.
Das bringt mich eigentlich zu der nächsten Frage. Ab welchem Zeitpunkt im Grunde eine Zeitung sich schon an bestimmte Machtstrukturen angedient hat, beziehungsweise ja dadurch auch finanziert wurde?
Ich glaube, das erste Mal, dass das in Berlin und Deutschland Zeitungen sowas wie eine gewisse Freiheit genossen und dann auch sozusagen unabhängig, wird zu viel gesagt, aber das erste Mal wirklich ganz relativ losgelassen wurden von der eigentlichen Macht, die herrschte, war 1848. Mhm. Als im März 1848 die Revolution ausbrach, Barrikadenkämpfe in Berlin, wurden quasi zeitgleich mehrere Zeitungen gegründet. Man verlangte eben die Aufhebung der Zensur. Ja, sowas wie Pressfreiheit waren Stichworte. Der Krakeeler wurde gegründet, der Kladderadatsch, solche Sachen. Nicht nur Zeitungen wurden verkauft und gegründet, sondern auch Flugblätter, ähnlich wie er damals schon in der Reformation auch getragen wurde von der Revolution des Buchdrucks. Aber es war auf einmal eine nie dagewesene Vielfalt und Freiheit von Presserzeugnissen in der Stadt unterwegs. Die, als die Revolution dann wenig später, 49, scheiterte oder umschlug, nachdem der König das von der Paulskirche angebotene den Kaisertitel ablehnte, gingen viele dieser Zeitungen gleich wieder ein, und die Zensur war genauso wieder da. Das heißt also, diese erste liberale, wenn man so will, auch demokratische Phase dauerte nicht lange. Aber so wie auch das Volk nicht vergessen hat, glaube ich, dass es sowas wie ein demokratisches erstes Mal gab. So hat es jedenfalls Sebastian Haffner ausgedrückt. Das kann man zwar niederschlagen, aber der Gedanke und das Gefühl, es war schon mal da, wird nie ganz vergessen. Mhm. Und so war es auch mit den Zeitungen. Ich glaube, die Zeitungen wussten ab da, was tatsächlich, wie man heute sagen würde, was geht oder was gehen kann. Was aber nicht heißt, dass sie sich in den nächsten Jahrzehnten immer noch dann sehr an die politischen Verhältnisse und vor allem Machtverhältnisse anpassen mussten. Das heißt also, von freier Schreibe, wie wir sie, und unabhängigem Journalismus, wie wir ihn heute kennen, wie wir ihn in der Weimarer Republik kannten und ab 1945 in West-Berlin und in Westdeutschland, in der Bundesrepublik, ist das dann nicht zu vergleichen.
Bevor wir nochmal auf 48 zurückkommen, weil das ja doch nochmal ein richtig relevantes Jahr ist, auch was die Zeitungsimperien angeht in Berlin, weil ja da wirklich 3 bedeutsame Verleger nach Berlin kamen, würde ich nochmal gerne ein paar Jahrzehnte zurückgehen, weil uns da ja gerade uns als Literaturwissenschaftler, 2 sehr bekannte Namen entgegenspringen. Der eine ist Lessing und der andere ist Kleist. Was hatten die denn mit Zeitungen zu tun?
Beide haben als Zeitungsschreiber versucht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Lessing eher mit Erfolg. Mhm. Kleist zeitweilig mit Erfolg, aber bekanntlich endete das Leben Kleist dramatisch. Lessing war ein hoch erfolgreicher Kritiker und wirkte in Berlin. Als er nach Berlin kam, muss ein unglaubliches Selbstvertrauen haben, legte sich gleich mit Gottsched an, damals wirklich bedeutenden Literaten, Dichter. Und Lessings Zeit in Berlin ist sehr, sehr spannend. Und man kann ihn dann durchaus auch als einen der wirklich Urväter der Journalistengilde bezeichnen. Kleist bekommt eigentlich noch einen viel rühmlicheren Titel. Man könnte also den guten Kleist als vielleicht den Vater des modernen Boulevardjournalismus bezeichnen. Er gründete die Berliner Abendblätter, die gibt es auch, wenn Sie in ein Antiquariat gehen können, gibt es die nachgedruckt. Mhm. Ich glaube, das hat tatsächlich ist in Ost-Berlin damals erschienen, wunderbarer Band. Kleist war der Erste, der sowas wie Polizeinachrichten in sein Blatt hob und genau aus dem Grund, warum. Die Leute interessieren sich dafür. Ja? Das war ein sehr populäres Blatt, auch auf unglaublich schlechtem Papier gedruckt. Billig, das war auch genau sein Gedanke. Und er wollte damit, schrieb Großteile auch selbst, und er wollte eine ganz, ganz populäre Zeitung machen. Die ging im Prinzip erst dann tatsächlich nicht mehr, als die Zensur eingriff und er gezwungen war, irgendwelche Nachrichten nachzudrucken, die längst bekannt waren. Also das heißt, man fuschte ihm in die Parade. Die Abendblätter waren heute noch wirklich ganz, ganz lesenswerte Stücke drin. Einfach aus, wenn man sich für solche Sachen interessiert. Und teilweise stehen Texte in diesen Abendblättern, die könnte man heute genauso gut in der BZ oder im Berliner Kurier abdrucken. Nicht? Also dann für irgendwelche Kriminalstücke. Das ist genau dasselbe passiert, was heute passiert. Aha.
Und wie war das so organisiert? Wenn Kleist, hat er das selber vertrieben oder gab es damals schon sowas wie Verlagshäuser? Also hat er da mit jemandem kooperiert?
Der hat, genau wie alle anderen, früher war das eine Kooperation in erster Linie zwischen dem Drucker oder dem Setzer und dem Drucker, Setzerei, Druckerei und dem Autor. Also das waren, ich weiß es jetzt nicht im Detail, wie der genaue Arbeitsablauf war, aber das waren sehr, sehr auch finanziell dünn beinstehende Unternehmungen, die dann ja auch wie im Fall von Kleist sofort, nachdem es dann also nicht mehr ganz so gut funktionierte und die Abonnenten ausblieben, dann auch in die Hose gingen. Also das waren mit wenigen Männern, muss man sagen, betriebene Unternehmungen,
die Zeitung. Jetzt haben Sie auch gerade gesagt, das war nämlich die nächste Frage, das wurde vor allem über Abonnements an die Menschen gebracht.
Ja, ich glaube, die Abendblätter der Straßenverkauf von Zeitungen kommt erst sehr, sehr spät. Mhm. Also nicht umsonst gibt es sozusagen die BZ, die ja als erste Straßenverkaufszeitung in Berlin ging 1904 auf die Straße, gab es schon lange vorher, aber als Straßenverkaufszeitung 1904. Aha. Und genau in dem Jahr wurde das erst tatsächlich erlaubt, jedenfalls gewerblich. Es gab sowas wie 1848 wurden Flugblätter angeschlagen und auch verteilt. Aber die Flugblätter kaufte man meines Wissens tatsächlich auch eher bei Buchhändlern oder an Ständen und nicht von Straßenjungen oder Zeitungsjungen, die das dann buchen.
Ja, das ist so das Bild, was man hat. Ne?
Genau, das ist tatsächlich ein Kind des 20. Jahrhunderts.
Genau, und Weimarer Republik vor allem. Ja. Jetzt hatten Sie gerade den Bogen zu 1848 wieder geschlagen. Das ist ja nochmal so ein Jahr, wo es, obwohl es danach niedergeschlagen wurde oder viel wieder einging, ja trotzdem so ein, ich würde mal fast sagen, Professionalisierungsschub gab, was das Zeitungswesen anging, weil wirklich dort so Verlagshäuser gegründet oder zumindest Menschen in die Stadt kamen, drei, um genau zu sein, die wirklich das Zeitungswesen, wenn man so will, in Berlin revolutionierten.
Man spricht oft von den großen drei und es waren wirklich große drei. Das ist Ullstein, Mosse und Scherl. Alle drei kommen eigentlich, heute würde man sagen, die kamen alle aus der Provinz. Ja. Die hatten verschiedene Hintergründe, die haben vorher Papier hergestellt, die haben alles Mögliche gemacht. Und in Berlin wurden sie zu den drei großen Verlagsgiganten, Imperien. Und teilweise sie noch selbst formend, teilweise ihre Nachfolger. Aber das waren tatsächlich self-made Männer, die jeder auf seine Art drei gigantisch große Zeitungsimperien im Berliner Zeitungsviertel schufen und im Prinzip durch ihre Ansiedlung entlang der Kochstraße eigentlich erst das Zeitungsviertel initiierten. Das heißt, die lagen alle in Ruf oder Sichtweite. Ulstein, direkt an der Kochstraße, war eine jüdische Verlegerfamilie. Leopold Ulstein war der Gründer, hatte 5 Söhne, die dann später, als er starb, sein Imperium übernahmen. Tolle Geschichte, kann jedem nur empfehlen, also sich mal mit den Ulsteins auseinanderzusetzen. Nicht nur, weil die BZ aus diesem Hause stammt und Axel Springer sozusagen die Tradition dieses Verlagshauses hochhält. Das ist einfach eine faszinierende Geschichte, wie 5 Brüder, die hassten sich, gehasst haben sie sich nicht, aber die konnten sich alle nicht. Die gingen sich, wo es ging, aus dem Weg. Es gibt ein berühmtes Gemälde, das ist hier auch abgebildet. Das heißt, das war eigentlich der einzige Moment, wo die mal zusammen zu sehen waren. Der eine war technisch begabt, der andere war künstlerisch begabt, der andere war ein Jurist, der andere, also jeder hatte sozusagen sein Spezialgebiet und alle zusammen brachten sie dieses Unternehmen Ulstein voran.
Bei dem fand ich so interessant, bei Leopold Ulstein, dass der ja die Zeitung eigentlich mehr aus Zufall gekauft hat, weil er festgestellt hat, er war, glaube ich, in der Bezirksverordnetenversammlung und hat festgestellt für seine Partei, jetzt weiß ich gar nicht, welche das war, dass es für seine Partei kein Organ gab, das im Grunde die Meldung in ihrem Sinne publizierte. Und dann dachte er, ich gucke mal, ob ich nicht irgendwo eine Zeitung kaufen kann. Und ja, so kam er dann. Ja,
ein Papierfabrikant war er, also vom Fach war er letztendlich irgendwie schon. Ja. Also, aber eine Zeitung konnte man natürlich erwerben und oder jedenfalls zu der Zeit. Und er kaufte dann eine, peppte die ein bisschen auf. Und ja, genau wie Sie sagen, also es war eine Art der Meinungsbildung oder sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen und warum dann nicht gleich die Zeitung kaufen und selber machen. Genau. Ja, das ist so, ich glaube, so muss man sich die Mentalität auch vorstellen. Klingt heute immer noch so ein bisschen crazy, ist aber eigentlich noch eine sehr kluge, wenn man die Möglichkeit hat, ein kluger Move, sagt man modern, finde ich toll.
Aber in dem Sinne waren es keine Parteiorgane, sondern es waren so parteinahe oder politisch.
Nee, nein. Also das sind wirklich liberaler kann man sich das gar nicht vorstellen, als Ulstein war. Ja, also es ging um diese Sache und vor allen Dingen ging es ihm nicht zuletzt natürlich auch ums Geld verdienen. Also das politische Geschäft war die eine Sache, aber sicherlich rasch gemerkt, dass man mit Zeitungen vor allen Dingen natürlich auch gut Geld verdienen konnte. Genauso war es bei Mosse und bei Scherl, die alle auch Ideen hatten und vor allen Dingen ganz neue Sachen unternahmen, auch mutig sein mussten. Also all das, was sie unternahmen, hätte genauso gut anders auch nicht klappen können, klappte aber. Also Scherl hat zum Beispiel darauf gesetzt, der hat den Berliner Lokalanzeiger an den Start gebracht. Der bestand im Prinzip nur aus Kleinanzeigen. Mhm. Ja, die Zeile kostete 9 Pfennig, 90 Pfennig, nee, 9 Pfennig. Irgendwie, also es war schon zur damaligen Zeit wenig, konnte man also alles Mögliche annoncieren. Die Zeitung war randvoll mit diesen Anzeigen und war praktisch kostenlos. Mhm. Ja, man konnte sie abonnieren, wenn man so will, musste im Prinzip nur den Postweg bezahlen. Das war ein geringes Geld und wurde dann später natürlich auch mit redaktionellen Beiträgen versehen und ein vielgelesenes Blatt. Der Mosse gründete ein Berliner Tageblatt, auch im Prinzip ein bisschen aus Trotz. Man wollte ihm, er hatte erst ein Anzeigenbüro und die andere großen Zeitungen wollten ihm keine, wie sagt man, also die Mosse sozusagen wurde die Gebühr für seine Anzeigenvermittlung nicht bezahlt. Und aus lauter Trotz gründete er das Berliner Tageblatt. Mhm. Ja. Und Berliner Tageblatt wurde das Leitmedium seiner Zeit, war sehr bedeutsam. Und das große Blatt oder das größte Blatt der Ulsteins wurde die Berliner Morgenpost, die also auch die größte Auflage verzeichnete, irgendwann 614.000 Exemplare. Das ist also auch aus heutiger Sicht noch enorm viel. Ja. Die anderen, es gab enorm viele Zeitungen, aber der Markt war groß genug, um eben auch selbst für 10, 20 Blätter immer noch jeweils über 100.000 Exemplare pro Tag auf dem Markt zu
haben. Zumal ja auch immer mehrere Ausgaben am Tag erschienen, oder?
Nicht immer, aber die großen Blätter hatten teilweise bis zu 12 Ausgaben die Woche. Das heißt also, ich glaube, das Tageblatt fing montags mit der Abendausgabe an, ging dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag mit Morgen- und Abendausgaben und geht das weiter bis zu einer Sonntagsausgabe weiter. Das heißt also, Morgen- und Abendausgaben waren bei großen Zeitungen tatsächlich dann Usus. Ah. Denn es ist viele denken ja, dass das heute, dass das dieser, diese Gier nach Neuigkeiten ganz, ganz modern ist und erst durch irgendwelche digitalen Kanäle kommen. Die Gier nach Neuigkeiten, die gab es schon, möchte nicht sagen immer, aber auf jeden Fall gab es sie. In Berlin ist es Kaiserreichs und dann in der Weimarer Republik und so weiter. Die war da. Und der beste Beweis ist die Zeitungslandschaft, die wir dann da gerade in der Weimarer Republik vor Augen haben. Also das ist ja auch das Tolle, finde ich jedenfalls wirklich, wenn man sich die Fotos anschaut. Ja, man sieht, wie Zeitungskioske knallrandvoll mit Druckerzeugnissen, ja. Das Stadtbild säumen, Zeitungsjungen rumflitzen an Straßenecken, ausrufen. Man hat wirklich das fast im Ohr. Immer nur Frauen, die Zeitungen bis zu 5 Stockwerke in die Mietskasernen hochtragen, zweimal am Tag, nämlich einmal die Morgenzeitung, einmal die Abendzeitung. Und das wimmelt und wimmelt und überall sind Zeitungen zu sehen. Ja, das geht ja natürlich dann, Zeitungen sind praktisch. Man kann eine Zeitung ja nicht nur lesen, man kann damit am Ende seinen Schrank auslegen und wenn Kinder basteln, legt man es runter. Das kann eben nur Print, wie man so schön sagt.
Ja, das stimmt natürlich. Wie ist denn das, um nochmal, weil mich das immer nochmal interessiert, also ich weiß ja, dass es natürlich auch viele Zeitungen gab oder da vielleicht waren es dann sogar eher Zeitschriften eher, die dann nicht täglich erschienen, sondern wöchentlich oder monatlich, die dann auch so bestimmte Genre abdeckten, die Gartenlaube und solche Sachen, so Themenzeitschriften, wie Frauenzeitschriften, so Männerzeitschriften, sowas alles. Aber mich interessiert nochmal dieses Tagesgeschäft, weil darum geht es ja, glaube ich, auch vorrangig oder das ist, glaube ich, das, was so interessant ist. Mich interessiert nochmal, wie diese Zeitung, gerade wenn das immer mehr ausdifferenzierte in der Vielfalt, inwiefern das da dann doch noch so ein politischer Meinungsbildner war.
Im Prinzip war es so, dass natürlich jede politische Richtung entsprechende Zeitungen hatte. Hm. Das heißt also jeder, wenn du SPD-nah warst, hast du den Vorwärts gelesen. Wenn du, sagen wir mal, im weitesten Sinne liberal, linksliberal unterwegs warst, dann warst du mit dem Berliner Tageblatt gut unterwegs. Und wenn du sozusagen ein bisschen weiter rechts warst, hast du auch deine Blätter gehabt. Ne? Das hat eher irgendwelche Generalanzeiger gelesen, wo das dann bedient wurde. Also das am Ende dann nach 1914 ist das dann Stichwort Hugenberg, Hugenberg-Presse. Das ist ehemals Scherl. Scherl zog sich zurück, übergab seinen Konzern an Hugenberg. Jeder fand sein Blatt. Das gilt natürlich nicht nur für Politik, sondern das gilt auch für alle anderen Interessengebiete, die man haben konnte. Sei es den Sport, sei es das Nähen, die Mode, was eine unendlich große Rolle spielte. Irgendwelche Zurück-zur-Natur-Bewegungen, Musik und so weiter.
Yeah.
Ja. So wie wir heute sozusagen Online-Foren haben für jede erdenkliche Glückseligkeit dieser Welt, gab es früher von Humor bis ernsthaften Literaturzeitschriften alles am Kiosk, was man sich nur vorstellen kann. Und das macht natürlich, wir dürfen nicht vergessen, es gab ja noch kein Fernsehen, es gab auch noch kein Radio, es gab nichts, worüber man sich informieren konnte als bedrucktes Papier. Und natürlich ja, das 1-zu-1-Gespräch, das aber sozusagen ja unterfüttert wurde durch die Lektüre von bedrucktem Papier. Es ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Da rief man den Zeitungskellner, der brachte einem sozusagen seine Stammblätter an den Kaffeehaustisch. Am Kaffeehaustisch nebenan saß der Erich Kästner und schrieb in quasi seinem Homeoffice 1929 seine Artikel, ja. Oder Josef Roth oder wie sie alle heißen. Die Welt ratterte und knatterte und Kästner, wunderbarer Zeitungsschreiber, der das auch immer so schön beschreibt, sagt, gehen Sie durchs Zeitungsviertel, es klappert und klippert. Es gibt eine wunderschöne Stelle bei Emil und die Detektive. Es muss eine Welt für sich gewesen sein. Ja. Natürlich waren ja da nicht nur Zeitungen und Redaktionen, da gab es natürlich auch Cafés und Kneipen und da hatte die kommunistische Zeitung ihre Redaktion, Zeitungsredaktion der Kommunisten, waren gleich neben der der Nationalsozialisten. Darüber waren irgendwelche Leute, die irgendwelche Stempel oder Stifte oder Bleistifte oder was auch immer herstellten. Alles drehte sich mehr oder weniger um dieses Medium oder um dieses, ja, mach mal was mit Medien. Da musstest du früher ins Zeitungsviertel gehen und hast alles gefunden. Das ist eine Sache, die man sich heute jedenfalls örtlich oder so sozusagen im Berliner Stadtbild so nicht mehr vorstellen kann. Hm. Wir haben das ja heute nicht mehr. Also wir haben zwar noch immer viele Redaktionen und auch große Verlagshäuser, aber dieses ein Zeitungsviertel in dem Sinne haben wir heute leider nicht mehr.
Na, es ist so ein bisschen natürlich vermutlich auch nach dem Krieg dann zersprengt worden natürlich, durch die vier Sektoren. Und was nur, dass es da, damit wir es nicht vergessen haben, was ich noch total interessant finde, ist natürlich auch, dass das für Literaten auch ein total wichtiges Medium war, weil ja diese Fortsetzungsromane, also überhaupt die Romane an sich, ja ihre ganz viel eben erstmal in Zeitungen abgedruckt wurden.
Absolut. Erstens, also der Fortsetzungsroman ist ja süchtig machen, muss er sein. Genau. Er muss schnell sein und man soll ja die Zeitung vom nächsten Tag kaufen. Genau. Und dann, also ich 30 Tage lang. Aber man darf nicht vergessen, die berühmtesten Literaten waren darauf äußerst angewiesen. Also Vorabdrucke der berühmtesten Romane von Theodor Fontane standen in diesen Sachen. Und Fontane wäre, ich weiß nicht, ob er verhungert wäre, aber auf jeden Fall wäre es ihm nicht so gut gegangen finanziell, wie es ihm ging, wenn er nicht die Zeitung gehabt hätte. Mhm. Also Fontane ohne Zeitung völlig undenkbar. Mhm. Genau wie, das ist ja bis heute so. Also ich meine, wer kann vom Bücherschreiben leben? Das ist, Horst Bosetzky hat mir mal verraten, also vielleicht gibt es in ganz Berlin heutzutage ein gutes Dutzend Autoren, die vom Bücherschreiben lesen konnten. Er war Gott sei Dank einer von ihnen, aber viel mehr gab es nicht. Und er musste eine Menge Bücher schreiben, um davon leben zu können.
Naja, da gibt es zum Glück viele Literaturfonds und Stipendien und so, was ja in, sagen wir mal,
Gott sei Dank.
Genau, für die Künste wirklich sehr luxuriös ist in dem Bereich, aber natürlich ist auch die Anzahl der Leute, die schreiben wollen und gern davon leben wollen, immens hoch. Und
nicht alle müssen sozusagen dann zur Zeitung wechseln, das ist wahr.
Genau. Auch da, weil wir jetzt schon über Fontane gesprochen haben und über Kästner gesprochen haben, dann haben wir in den 20er Jahren ja dieses berühmte Genre des Feuilleton, was dort so wirklich massiv gelebt wurde, auch diese Kaffeehausschreiberei und so. Das wäre, glaube ich, nochmal ein eigener Podcast, sich genau darüber zu informieren. Aber Else Lasker Schüler und alle haben sie geschrieben und gelesen und gelebt in diesen Kaffeehäusern und da dann eben das Material generiert, auch für die Zeitungen der nächsten Tage. Damit war es ja schlagartig vorbei, 1933. Da brach die Vielfalt, die ja nicht mehr so üppig war. Also es wurde ja schon im Laufe der 20er Jahre durchaus auch immer weniger. Ich denke, die Weltwirtschaftskrise wird auch nochmal dafür gesorgt haben, dass es sich eingedampft hat. Aber dann kamen die Nationalsozialisten und die Presse wurde gleichgeschaltet.
Die Presse wurde gleichgeschaltet. Es war Goebbels war, aber in seiner Presspolitik, die Presse unterstand ihm, Propagandaminister. Er ging ja viel teuflischer vor, als man sich vorstellen kann. Also nicht wie... ging nicht hin und sagte, diese Zeitung darf nicht mehr existieren. Ganz im Gegenteil, natürlich mussten kommunistische und sozialdemokratische Blätter wurden sofort verboten. Auch jüdische Redakteure und Redakteurinnen mussten sofort zum Beispiel Ullstein verlassen. In der Ullstein-Chronik steht wenig nach der sogenannten Machtergreifung 33, die jüdischen Mitarbeiter verlassen das Haus. Natürlich zwangsweise. Eingesetzt wurden NSDAP-parteitreue Schriftleiter teilweise. Geblieben sind in aller Regel, jedenfalls in den ersten Jahren bis Mitte der 30er Jahre, die Redaktionsstäbe. Die Zeitungen durften weiter erscheinen. Die Morgenpost erschien weiter, die BZ erschien weiter, das Tageblatt und so weiter. Die Vossische Zeitung übrigens nicht. Die Vossische Zeitung stellte sich quasi selber ein, sagte, in dieser Zeit hat eine Zeitung wie die Vossische Zeitung nichts mehr. Im Buch habe ich das genaue Zitat. Ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Das war's. Ne? Und das war das Ende der sozusagen im Prinzip von Frischmanns Zeitung von 16. Das endete 1934. Gleichgeschaltet heißt, dass jede Zeitung immer noch in ihrem Stil schreiben konnte. Das heißt, eine BZ schrieb ja anders als eine Morgenpost und ein Tageblatt, aber verpackte sozusagen das, was Goebbels haben wollte, in diesen Stil. Das heißt, die Leute konnten, wenn sie nicht sehr aufmerksam waren, im Prinzip denken, dass eine gewisse eine Pressevielfalt immer noch da war. Natürlich gab es Verabredungen, also gab Leitartikel, Vorschläge bzw. Vorgaben. Diese und jene Themen mussten verstärkt behandelt werden oder jene Themen durften nicht behandelt werden. So war es später übrigens in der DDR auch. Ne? Also gab es diesen Spruch, meine Meinung kommt um 14 Uhr aus Berlin. das nicht unbedingt vergleichen. Aber das hatte zur Folge, dass zum Beispiel die Ullsteins, Berliner jüdische Verlegerbrüder faktisch enteignet wurden und aus dem Land getrieben wurden für lächerliches Geld, übernahmen die Nazis diesen Riesenverlag, und das wenige Geld, was man ihnen zahlte, knöpfte man ihnen dann bei der Ausreise an der Grenze auch noch ab. Die Zeitung erschien weiter, auch der Name Ullstein Verlag zum Beispiel blieb noch erhalten. Warum? Es kann nur aus diesem Grund geschehen sein, Goebbels quasi im Prinzip eine Art von Normalität vorspiegeln wollte. Mhm. Nicht anders passierte das ja auch in der Filmindustrie, nicht? Also diese ewigen Komödien, das ging ja bis 43, 44, drehte ja nicht ständig irgendwelche Nazi-Filme. Im Gegenteil, man drehte völlig harmlose Komödien und die Leute konnten, das waren die wahren Durchhaltefilme, ja. Ja. Nicht die Durchhaltefilme waren nicht die, wo man danach als Nazi aus dem Kino ging, sondern die Durchhaltefilme waren die, wo man 90 Minuten vergaß, dass es sowas wie Krieg und Verfolgung und was ich was gab. Das war das Teuflische daran. Und das Teuflische daran war, noch viel teuflischer war, dass die diese Zeitungen und diese Filme machten, für sich im Prinzip davon fast überzeugt sein konnten, dass sie diesem Regime gar nicht dienten. In Wirklichkeit dienten sie ihm noch viel mehr, weil sie das ja taten. Aber das ist eine lange Geschichte.
Ja, ja.
In de facto wurde zum Beispiel der Ullstein Verlag bis 37 Ullstein Verlag, dann haben sie ihn umbenannt in Deutscher Verlag. Ja, aber die Ullsteins gab es da schon 4 Jahre nicht mehr in Berlin. Mhm. Aber sozusagen dass die Fassade der bürgerlichen Zeitungswelt, die existierte noch sehr lange und wurde sicherlich bewusst aufrechterhalten.
Und dann ist es ja so, dass ja die Zeitungen somit als letztes eingestellt wurden im Krieg, ne? Es war ja, glaube ich, Theater waren dann irgendwann auch dicht und so, aber die Zeitungen erschienen halt, solange es noch ging, aber...
Genau, solange es ging, solange Papier da waren und in irgendeiner Weise Vertriebswege, ich glaube nur das Radio teilweise noch länger.
Ja.
Natürlich sind immer mehr Zeitungen eingestellt worden, peu à peu, natürlich zuerst irgendwelche kleinen Bezirksblätter, aber die großen Blätter wurden dann teilweise zusammengelegt, aber man setzte bis zuletzt auf Zeitung. Die allerletzte Zeitung wurde nicht mehr ausgeliefert, erschien, glaube ich, im Mai 1945, ist der Panzerbär. Das war natürlich wirklich, da ging es nur noch um Durchhalteparolen. Mhm. Ein Zettel, DIN A4-Zettel, großes, man wurde es als Flugblatt wahrscheinlich. Die Zeitung gab es bis zum Schluss, ja.
Ja.
Und oder dann, zum Schluss des Krieges.
Ja. Und dann auch relativ schnell nach dem Krieg ja wieder, weil die Alliierten sich ja auch irgendwas einfallen lassen mussten. Ich denke, das war schon eine große Not. Da wären sicherlich auch deutsche Unternehmer oder deutsche Journalisten die Idee gehabt haben, jetzt auch wieder schreiben zu wollen. Jetzt lief das ja über die 4 Sektoren dementsprechend. Und da kommt immer so ein Begriff, der immer auftaucht, den ich nicht so ganz verstehe. Das heißt immer, sie erschienen dann unter zum Beispiel US-Lizenz oder unter französischer Lizenz. Wie ist das zu verstehen?
Ja. Ich glaube, also vom Tod Hitlers haben die Berliner nicht aus der Zeitung erschienen. Da gab es keine. Und dann 3 Wochen später gab es die ersten Zeitungen gedruckt, tatsächlich von Alliierten selbst. Diese Lizenzierung war letztendlich man durfte nichts in Deutschland bedrucken ohne eine alliierte Lizenz, die in den jeweiligen Sektoren ausgegeben wurde von Kommissaren. Das heißt, man ging hin, bewarb sich darum, wurde ja politisch überprüft und bekam sozusagen eine Druckerlaubnis oder eine Erlaubnis, Zeitung zu bedrucken oder Bücher zu drucken, überhaupt Papier zu bedrucken aller Art. Die Alliierten haben tatsächlich selbst größtes Interesse daran gehabt, Zeitungen auf den Markt zu werfen. Natürlich war der Kalte Krieg begann ja unmittelbar.
Mhm.
Und wurde sofort auch sozusagen mit bedrucktem Zeitungspapier ausgefochten. Das heißt also, die Meinungsbildung im Sinne Sowjetrusslands oder im Sinne der Westalliierten begann sofort nach 1945 mit Zeitungen. Aber, muss man sofort einschränken, begann sofort auch das Bemühen von, jedenfalls im Westteil, von unabhängigen Zeitungen. Ja, der Tagesspiegel erscheint und mit dem Tagesspiegel beginnt in Berlin im Prinzip die Nachkriegsgeschichte des unabhängigen Journalismus.
Und das heißt, dass sie zwar dann mit US-Lizenz erschienen, also der Tagesspiegel war ja im amerikanischen Sektor, zumindest ja. Hat die US-Lizenz. Das heißt, Gab es dann schon noch, also wurde das noch irgendwie zensiert, wurde das noch regelmäßig überprüft oder wenn Sie sagen, der unabhängige Journalismus begann, ich kann mir das immer nicht so direkt vorstellen, so direkt nach dem Krieg, dass die Alliierten da wirklich nicht total ein Auge drauf hatten und genau geschaut haben, was da gedruckt wurde.
Nee, ich glaub, bin mir ganz sicher, dass sie ein Auge drauf hatten, aber sie hatten sicherlich keine Zensurmaßnahme, anders im Ostteil der Stadt.
Ja. Wo ja dann tatsächlich auch mit dem Neue Deutschland dann wirklich ein Parteiorgan erschien, ja, relativ schnell. Mhm. Dann sind wir jetzt schon mitten im geteilten Berlin. Da finde ich auch nochmal interessant, da gab es ja zumindest im Osten gab es die BZ am Abend, das ist heute der Berliner Kurier.
Ja.
Also da gab es noch eine Abendzeitung, da kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern, als kleiner Steppke, dass es immer morgens die Berliner Zeitung gab und abends gab es sozusagen die BZ, die ja immer ein bisschen schon damals etwas leichter zu konsumieren war. Das habe ich noch so in Erinnerung.
Die spielte mit der BZ, also mit der Ulstein-BZ nichts zu tun.
Nee, genau.
War ja aber... ich habe die auch noch in Erinnerung, also nicht als Abendzeitung, aber man fuhr natürlich auch, bin auch nach Ost-Berlin gefahren und habe mir dann auch mal eine Zeitung gekauft.
Ja.
Und BZ am Abend, ja.
Genau, und im Westen gab es eben auch viele Zeitungen, die es heute noch gibt, Tagesspiegel, die Morgenpost kam wieder, die BZ kam wieder. War denn die BZ vor dem Krieg auch schon diese Art von Boulevardzeitung, wie sie heute ist, oder hat sich da nach dem Krieg bei vielen Zeitungen viel gedreht?
Bei der BZ war es so, dass die BZ, wie ich vorhin schon sagte, mehr oder weniger die Straßenverkaufs-, die erste Boulevardzeitung war, Boulevardstraße. Und das war auch kein Zufall, sondern auch eine schlaue Erfindung der Ulsteins. Die haben ja vorhin gesagt, es gab Morgenzeitung und Abendzeitung. Und wenn die Morgenzeitung wurde gedruckt, etwa in den letzten Nachtstunden, und am Vormittag wurde nichts gedruckt, und in den Nachmittagsstunden druckte man die Abendzeitung. Das heißt also, die Druckereien hatten ab 11 oder sowas nichts mehr zu tun oder standen still und da konnte ja was rein. Also sagten die Ulsteins, nehmen wir für unsere Berliner Zeitung, das war so nicht die Berliner Zeitung, ja. Es gab eine Berliner Zeitung, drucken wir eine Mittagsausgabe. Also die hat zwar schon eine Morgenausgabe und eine Abend, aber wir machen nochmal eine Mittagsausgabe. Denn der Straßenverkauf wurde ja gerade zugelassen und die sollte ein bisschen fescher sein, ein bisschen schneller sein, ein bisschen zackiger sein. Das Motto war Tempo, 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 deswegen können wir auch nicht Berliner Zeitung sagen, müssen wir abkürzen, BZ geht schneller, nicht? Ja, das ist
super.
So wirklich geniale Werbung, wenn man so will. Und die wurde so erfolgreich und zwar sehr, sehr schnell, dass man sehr schnell die Morgenausgabe und die Abendausgabe einstellte und dann gab es nur noch die BZ am Mittag.
Ah, ja.
Und so ging sie quasi in die Pressegeschichte ein, BZ am Mittag, weil sie eben jeden Tag um 12 Uhr auf der Straße war. Galt übrigens als schnellste Zeitung der Welt. Andere Zeitungen waren genauso schnell, aber die Ulsteins hatten die Werbeidee. Die haben gesagt, also pass auf Kinder, wir machen das jetzt so, um 11 Uhr macht die Börse auf, dann nehmen wir die erste Börsennotierung, die telefonieren wir durch, setzen die auf die erste Seite, drucken, dann läuft das Ding an und 7 Minuten später es sind die ersten Jungs damit auf der Straße. 7 Minuten, das ist Weltrekord. Dann so wurde die BZ zur schnellsten Zeitung der Welt. Mit, wie gesagt, Sportteil, Autorennen auf der Avus und so weiter. Tolle Sachen. Immer Flugshows in Johannisthal, die BZ war dabei. Nach dem Krieg, die Ulsteins mussten ziemlich kämpfen, um ihre enteigneten Rechte wiederzubekommen. Das dauerte peinlich lange für die Berliner Politik im Nachhinein, 2, 3, 4 Jahre. 1952 kam die Mopo, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 1953 die BZ, dann aber als Morgenzeitung, sodass das Mittag empfiel, seitdem also nur BZ. Wenn Sie fragen, war sie schon damals so, wie sie heute ist, dann würde man wahrscheinlich das, was am ehesten auffällt, ist die große Menge von Fotos, die sie heute sozusagen unterscheidet von der BZ am Mittag in der großen Zeit bis 33, sagen wir mal. Also von der Aktualität können wir uns wahrscheinlich von den alten Kollegen vor 33 noch immer eine Scheibe abschneiden und auch, also sowohl vom Theaterteil, vom Sport sowieso, von der Politik und von den Aktionen, von den wirklich wunderbaren Marketing- und Werbeaktionen. Also die flogen die BZ mit Flugzeugen von Tempelhof an den Ostseestrand. Ja. Also nicht um für ein paar Groschen die paar Exemplare zu verkaufen, sondern einfach um damit zu werben, dass die BZ mit dem Flugzeug ausgeflogen wird. Herrlich. Ich finde es super bis heute. Wir können es immer noch machen. Und diese Masse von Fotos, die wir heute ganz gewohnt sind, natürlich in einer gedruckten Zeit, in Farbe zumal, die gab es so früher nicht. Das hat einfach auch Kostengründe. Ja. Nicht? Also ein Foto im Gleisatz vorzubereiten und also diese Vorlage zu erstellen, ist unendlich viel teurer als in der modernen Zeitungstechnik. Also insofern, das Format ändert sich. Wir haben ja heute sozusagen das Tabloid-Format für die BZ, liest sich sehr schön, ja. Im Kurier natürlich auch,
genau.
Wunderschön in Bussen und Bahnen. Die BZ am Mittag war noch etwa das Format, was die Berliner Zeitung heute hat oder dann auch etwas, die Taz ist noch ein bisschen kleiner. Aber das ist etwa der Hauptunterschied.
Ja, und dann kam, weil das ist natürlich der Name schlechthin, Axel Springer nach Berlin. Also gefühlt hat man ja das Gefühl, der hat dann irgendwann alles aufgekauft. Aber so wird es ja nicht ganz gewesen sein, oder?
Nee, der hat nicht gefühlt alles aufgekauft, sondern der hat das bekommen und gekauft oder übernommen, von dem er überzeugt war, dass das sozusagen zu ihm und seinem Zeitungsstil passt. Das war Ulstein. Ein Ulstein-Bruder hatte überlebt und kam nach Berlin und hat das dann übernommen. Er war allerdings nicht derjenige, der vielleicht am geschäftstüchtigsten war. Das heißt also, die Sache fing an, die Mopo war wieder da, die BZ war wieder da, aber es gab Anfangsschwierigkeiten. Und Axel Springer, der ja eigentlich aus Altona, also ein gebürtiger aus Altona kommt, Altona, Preußen, bei Hamburg, aber Altona ist Preußen, sollte noch vor 33 als junger Mann, war verabredet, dass der ein Praktikum bei Ulstein macht in Berlin. Dann kam Hitler an die Macht und zum Praktikum kam es nicht. Aber Ulstein war im Hinterkopf bei Axel Springer immer präsent. Und Sie kennen sicherlich auch die enge Verbindung von Axel Springer mit Israel. Und im jüdischen Volk und die Chemie stimmte sofort. Das heißt also, wir reden da ganz im Gegenteil von keiner feindlichen Übernahme. Also die Ulsteins wurden nicht gezwungen, sondern Axel Springer war, glaube ich, der richtige Mann, um dieses legendäre Verlagshaus wieder auf feste Beine zu stellen. Und das hat er dann letztendlich auch gemacht. Und insofern lebt die Tradition, die liberale Ulstein-Tradition bis heute. Denn die BZ, für die ich arbeite, erscheint nicht nur im Axel Springer Verlag, sondern auch im Ulstein. BZ Ulstein GmbH und der Name ist noch da. Bei uns hängen im Journalistenclub die Brüder und hängt Leopold Ulstein als Gemälde. Also Ulstein ist nicht vergessen, ganz im Gegenteil.
Der Journalistenclub, ist das der im Springer Hoch?
Ganz genau, ja.
Ja. Also das ist, finde ich, ja übrigens auch noch interessant, also legendär. Also dieses Haus zu bauen, also sichtbares Zeichen direkt an die Mauer eigentlich, ne?
Es wird ja leider oft falsch gesagt. Der hat es ja nicht an die Mauer gebaut. Das heißt, als Springer nach Berlin kam, das war schon 56 und die Baumaßnahme, ich glaube, Grundsteinlegung war 58. Natürlich an der Sektorengrenze.
Ja,
aber die Mauer gab es noch nicht.
Ja, okay.
Die Entscheidung war tatsächlich, Springer wollte ins alte Zeitungsviertel. Unser Haus und so sagt der BZ-Mann, unser Haus steht auf dem alten Scherl-Gelände, also tatsächlich als eines der, nicht auf dem Ulstein-Gelände, im Scherl-Gelände, also wirklich historisches Zeitungsviertel. Und da wollte Springer auch wirklich bewusst hin. Der wollte nicht, der Senat hätte ihm Grundstücke in Spandau oder in Zehlendorf angeboten. Nee, sagt Springer, ich will da hin. Und dann wurde da, und der wurde dieses Berliner Verlagshaus da hochziehen, was auch damals schon ein Zeichen war. Nämlich ein Zeichen für seinen Glauben an die Wiedervereinigung. Nicht? Und irgendwann später haben sie ihm ja, ich sage nicht ausgelacht, aber sie haben nicht genau verstanden, warum Springer so beharrlich an die Wiedervereinigung glaubt. Ne? Und auch gesagt, dann wurde die Mauer gebaut. Sein Haus war noch nicht fertig. Also es stand das erste Stock. Der erste Stock war da, aber enge Berater sagten zu ihm, also nach dem August 61, so, Axel, wir haben zwar jetzt schon eine ganze Menge Geld hier verbaut, aber wir können ruhig zurückgehen nach Hamburg. Und Axel Springer hat nicht lange überlegt. Ich erzähle das jetzt nicht, weil mich jemand damit beauftragt, sondern weil ich mich lange damit beschäftigt habe und weil mich diese Sache selber sehr beeindruckt. Nee, Axel Springer hat gesagt, nee, wir bauen weiter. Und das war eine Entscheidung, die natürlich eine politische Entscheidung war. Und auch eine sehr, sehr mutige Entscheidung war, nicht nur finanziell, sondern auch, ist der jetzt verrückt, baut jetzt wirklich da sein Hochhaus hin. Und das war ein Zeichen natürlich.
Ja, und also ich kam vor allem deshalb drauf, weil letztlich 20 Jahre später mit der Charité für mich so ein Gegengewicht geschaffen wurde. Also einfach, man setzt es doch relativ nah an die inner-Berliner Grenze, um auch nach drüben hin auszustrahlen, also irgendwas auszustrahlen.
So habe ich es nie gesehen, aber es ist ein interessanter Gedanke.
Ja, das für mich ist das irgendwie so naheliegend, dass man irgendwie die Charité baut, um zu zeigen, guckt mal, wir haben hier ein sehr fortschrittliches, modernes Gesundheitssystem. Ja. Und dieses Springer-Hochhaus für mich natürlich in irgendeiner Art und Weise auch ein Symbol für diese Pressefreiheit dann vielleicht war oder für eine Pressevielfalt auch, weil ich stelle mir irgendwie vor, wie viele Leute sitzen in so einem, wie viele Etagen hat das, 18? 19 Etagen, das ist ja hier so ein Hochhaus, da wohnen ja tausende Leute drin, also ein Bürohochhaus zu bauen, wo was mit Axel Springer überschrieben ist und so ein Zeitungshaus im Grunde ist, da stelle ich mir auch die Frage für ein doch ja sehr begrenztes Gebiet, was versorgt wird mit Nachrichten, ist das ja auch ein Riesen, also schon eben Symbol und auch ein Riesenhaus eigentlich.
Auf jeden Fall. Weil Sie sagen, ich glaube, die Ostseite hat ja dann diese Punkthochhäuser dann an die Leipziger Straße gestellt, damit dann der optische Eindruck dieses Symbols etwas, jedenfalls von der Ostseite her, abgeschwächt wurde. Ja, klar.
Ja. Dann kommen wir mal auf die Nachwendezeit. Also im Grunde haben wir ja heute eine...
Die im Buch nicht mehr vorkommt.
Die im Buch tatsächlich nicht mehr vorkommt. Das Buch hört auf. Liegt es daran, dass BPK da dann keine aktuellen Fotos mehr hat?
Nee, wir haben uns da, das war ein guter Schnitt, eine sinnvolle Zäsur. Man hätte das noch weitermachen können, aber ich fand das also irgendwie eine sinnvolle Sache.
Also ich fand vor allem eben auch gerade natürlich die frühen Abbildungen sehr faszinierend, mit dem Straßenjungen, mit dem Zeitungsjungen auf Rollschuhen oder den Zeitungsverkäufern, die auf so einem Gehstock sitzen, also auf so einem einbeinigen Stock und so. Das sind wirklich sehr, sehr beeindruckende
Bilder. Aber auch sozusagen, ich finde, auch unter den letzten Bildern, das sagen mir auch viele jetzt, dieses Foto aus der U-Bahn, wo die alle eine Zeitung in der Hand haben. Ich meine, daran können wir uns natürlich auch noch erinnern, dass es diese Zeit mal gab, wo man nicht ins Handy starte, sondern in welche Zeitung auch immer.
Naja, heute haben wir die Zeitung im Ursprungsformat.
Also das Foto, was drin ist, stammt jetzt aus der Westberliner U-Bahn, aber es sah natürlich in der Ostberliner U-Bahn oder S-Bahn ja nicht anders aus.
Nee, das stimmt. Ja, wie ist denn das? Weil eben heute haben alle ihr Smartphone da. Gibt es denn da so Schätzungen, wie viele Leute tatsächlich auf dem Weg jetzt Digitalzeitung lesen oder lesen die irgendwas, machen die irgendwas anderes mit ihrem Handy?
Also müsste man ja anders fragen, wie viele lesen nicht mehr digital, nicht? Also klar, also da kann man sentimental Tränen verdrücken, aber unter Druck ist schon ein guter Titel in jeder Hinsicht.
Ja, stimmt.
Das ist die gedruckte Zeitung muss man sich heute leisten können.
Ja.
Also große Verlagshäuser müssen sich das leisten und müssen sozusagen in irgendeiner Weise die Sache gegenfinanzieren, um das zu machen. Man muss dann den Online-Journalismus stärken. Die einen haben das frühzeitig genug angefangen, die anderen haben da vielleicht einfach den Zug verpasst und da werden noch viele Zeitungen den Weg nicht weitergehen können. Das ist eben so. Die digitale Welt ist nicht aufzuhalten. Also da kann man traurig drüber sein, aber man muss daran arbeiten, dass man den sozusagen weiter vernünftigen, unabhängigen Journalismus machen kann. Ja. Und den kann man eben nur machen, wenn man ihn auch finanzieren kann. Es gibt, habe ich gestern gerade erst gelesen, mindestens bis 2016 gab es irgendwo in den USA einen Menschen, der immer noch auf einer Linotype eine Zeitung für seinen County da in Bleisatz gemacht hat. In 500 Exemplaren. Das ist alles sehr hübsch. Aber so kann man natürlich nicht eine überregionale Tageszeitung machen. Jedenfalls nicht, wenn man klaren Auges und mit viel auch Verantwortung für Mitarbeiter in die Zukunft gehen will. Mhm. Denn Journalismus kostet Geld. Also die Menschen müssen bezahlt werden, die Infrastruktur muss bezahlt werden und anders geht es nicht. Also insofern kann man, weine ich jeder Zeitung, die nicht mehr druckt, viele Tränen nach, aber die Zeit ist nicht aufzuhalten. Und wenn man mal hinguckt, haben Innovationen immer nicht nur den Journalismus begleitet, sondern alle Bereiche des Lebens. Nicht? Also Innovationen führen zu Veränderungen. Veränderungen sind gerade dem Berliner nie recht. Aber er muss damit leben. Und wenn mein kleines Büchlein ja vielleicht in irgendeiner Weise gelesen in einer verantwortlichen Verlagschefetage dazu führt, dass dann vielleicht bei einer Entscheidung gesagt wird, naja gut, dann, also die gedruckte Zeitung hat ja doch irgendwie seine Lebensberechtigung, machen wir doch mal. Wenn das auch nur einmal passiert, dann hat sich die kleine Mühe gelohnt. Und ich glaube, ich bin, wie Sie spüren, ja ein großer Fan, nicht nur des Journalismus, sondern als selber Journalist, sondern ich liebe gedruckte Zeitungen. Und aus vielen, vielen Gründen, das habe ich mir eingesteckt, einer der Gründe, den habe ich in der Tasche und kann man, wenn man ja Podcast machen, wir müssen ja, dann ist das im Prinzip einfach das. Ja? Das ist ein Geräusch, was ich mag. Und das ist das Knittern von Zeitungspapier und das begleitet unzählige Generationen von Menschen seit Generationen. Darin steht bestenfalls deine Geburtsanzeige und irgendwann wirst du damit begraben oder die Leute werden eingeladen zu deinem Begräbnis. Letztens ist mir aus einem Buch ein kleiner Zeitungsausschnitt rausgefallen, schon gar nicht so vergilbt, denn wenn man ihn in ein Buch macht, kommt ja kein Licht dran. Da stand drauf, Lothar hat Glück gehabt. Lothar war ein Grundschulfreund von mir, der ist mal irgendwann mit 7, 8 Jahren ist der irgendwie vor ins Auto gelaufen. Und in der BZ war ein Bild, da sitzt Lothar auf dem Boden. Das hatte ich mir natürlich auch. Und Lothar hat das bestimmt auch aufgehoben. Genauso wie ich mir aufgehoben habe, was ich mein Cousin mal 5 Tore schoss. Mhm. Und das sind die Sachen, die hebt man sich auf und schneidet sich die aus. Und die allermeisten Menschen erscheinen ja nicht oft in der Zeitung. Die meisten Menschen sind ja nicht Dieter Bohlen oder Thomas Gottschalk oder Barbara Schöneberger, sondern die meisten Menschen lesen Zeitungen und wenn sie Glück haben, sind sie 2, 3, 4 Mal selber da mal drin.
Ja.
Und das kann eine gedruckte Zeitung, glaube ich, dann doch besser. Das geht dann doch mehr an die Seele. Und na klar kann man irgendwo einen Kommentar schreiben zu einem Online-Blog und sich den ausdrucken und auch ins Buch legen, aber die Zeitung kann das besser. Ich habe noch eine andere Sache, möchte ich erzählen. Als mein Opa starb, war Buchhalter und hat alles aufgehoben und hatte eine Seite, war eine Schlange von Menschen vor irgendeinem Geschäft, wahrscheinlich eine Toto-Annahmestelle oder da hat über einem war ein kleines Kreuz. Kaum der Mensch, abgebildete Mensch, war wirklich kaum größer als ein Daumennagel. Das war natürlich er. Da hatte er sich also in so einer Massenansammlung irgendwo wiedererkannt. Toll. Sowas mag ich. Ja. Sowas ist schön. Und wie gesagt, da steckt viel drin in diesen ganzen Fotos. Die transportieren das.
Also ist das Buch unter Druck, um es nochmal zu nennen. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes, dass jeder dann auch das findet, wenn er das suchen möchte. Ihre Liebeserklärung an die Zeitung?
Meine Liebeserklärung an die Zeitung und natürlich an die gedruckte Zeitung im ganz Besonderen.
Ja, das heißt also, dann nehmen wir in diesem Fall die Zeitung tatsächlich als das Medium, durch das man blättert und nicht in der ursprünglichen Bedeutung als Buchnachrichtenansammlung, sondern tatsächlich wirklich als auch als Aufforderung, einfach nochmal wieder sowas in die Hand zu nehmen, dran zu riechen, weil das finde ich auch noch wichtig. Abgesehen vom Geräusch ist es natürlich auch toll. Und wie oft, ich weiß gar nicht, man braucht es ja auch immer zu Umzügen, ja, zu Zeitungspapier. Und wie oft hat man dann irgendwie dann doch noch die neue weiße Tapete mit schwarzer Druckerschwärze ruiniert. Das sind natürlich alles so Geschichten, über die man so im Nachhinein schmunzeln mag. Aber tatsächlich begleitet auch mich die Zeitung von klein auf, auch Zeitschriften. Es verliert sich so ein bisschen tatsächlich auch, so dieses tägliche Lesen, also tägliche Nachrichten konsumiere ich mittlerweile auch anders. Bei mir geht es halt ähnlich mit dem Buch, ne, mit dem gedruckten Buch an sich auch, was ich so wichtig finde und immer hoffe, dass es nie verloren gehen wird.
Beim Buch hat sich, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, hat sich der E-Reader durchgesetzt? Also ich glaube nicht, kenne keine Zahlen, aber ich glaube, da hat das Buch noch Oberwasser. Das gedruckte Buch meine ich jetzt.
Ah, im Vergleich, ja, das kann ich gar nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass natürlich E-Books immer beliebter werden. Man kann sie ja mittlerweile auch auf dem iPad lesen, man kann auf dem Tablet lesen, auf dem Smartphone zum Teil ja eben auch. Da gibt es ja auch Apps für. Ich weiß die Vorteile eines E-Books durchaus auch zu schätzen, mittlerweile, wenn ich auf Reisen gehe, wo ich früher einen halben Koffer voll hatte, weil ich wusste, das ist ja Sommerurlaub, da liege ich ja am Strand und lese jeden Tag ein Buch. Das tatsächlich mache ich nicht mehr.
Ja.
Da bin ich jetzt doch dankbar, dass es dann das elektronische Buch gibt. Aber grundsätzlich, ja, wenn es die Frankfurter Buchmesse, die Leipziger Buchmesse mal wieder gibt, dann weiß man, es gibt noch eine Liebe zum gedruckten Buch und auch zum schön gedruckten Buch.
Und dann gibt es noch das Beispiel Vinylschallplatte.
Ja.
Ja, die ist ja nun wieder ganz groß im
Kommen. Ja, das stimmt.
Und ja, Podcast fällt mir noch ein. Ich meine, wer hätte das gedacht? Das ist ja letztendlich wirklich das, was Sie hier machen, ist ja sozusagen das Ursprünglichste, was es überhaupt gibt, oder? Zwei Menschen unterhalten sich, sitzen sich gegenüber. Das ist ja Radio in Reinkultur.
Das ist Radio in Reinkultur mit der Freiheit, nicht eingegrenzt zu sein auf eine bestimmte Sendeminute, sondern man kann eben reden, bis das Thema erschöpft ist oder bis man einen würdigen oder schönen Abschluss findet.
Genau, und da haben wir quasi den Fall, wo sozusagen das alte Gute in der neuen digitalen Welt noch besser gemacht wird.
Und im Idealfall findet man, und das glaube ich, sollte auch für die Zeitung gelten, findet man eine gute Möglichkeit, dass beides in einem guten Miteinander ist und gar nicht in Konkurrenz miteinander ausgespielt wird. Genau. Und das machen ja die Berliner Zeitung oder die Zeitung an sich ja zum Teil und die Zeitschriften auch ja schon vor, dass die Online-Inhalte anders aufbereitet sind.
Absolut, da gibt es ja gigantische Möglichkeiten, nicht? Also gut, also die BZ am Mittag war vor 100 Jahren in 7 Minuten mit ihrer Börsenmeldung da. Heute machen wir Live-Ticker, nicht? Und alle Kollegen machen das und machen das mit einem Smartphone. Haben wir heute ein Fernsehstudio dabei oder ein Radiostudio, was Sie wollen. Das ist schon toll.
Ja.
Also ich kann mich erinnern, als ich im Sport anfing 2001, ich habe die ganze WM 2006 noch ohne online gemacht. Also da spielte on. Wir hatten zwar schon natürlich eine Homepage, aber dafür hat sich wirklich keiner interessiert. Es kam erst dann genau in den Jahren später.
Ja, das ist wirklich irre, wie schnell, also wenn man darüber nachdenkt, wie schnell sich das entwickelt hat.
Ne? Absolut.
Wahnsinn. Ja. Ja, vielen Dank für den schönen Ausflug in die Vergangenheit, in die 400-jährige Vergangenheit der Zeitung in Berlin. Tolle Zeitreise, tolle Geschichte. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu reden. Wir sind, wir haben die Zeit gut ausgenutzt. Wir sind
jetzt großen Spaß gemacht.
Dankeschön. Ja, wunderbar, freut mich sehr. Vielen Dank. Ja, und das war sie, die 52. Ausgabe meines Berlin-Kultur-Podcasts. Diesmal mit dem Journalisten Oliver Ohmann über sein Buch Unter Druck, die Zeitungsstadt Berlin in historischen Fotografien und zugleich ein Ritt durch 400 Jahre Zeitungsgeschichte dieser Stadt. Über Hinweise, Kritik und natürlich auch Lob freue ich mich. Ihr könnt mir eine Mail schreiben an mark@kulturfritzen.net oder ihr kommentiert unter den Social-Media-Postings zu dieser Episode. Ich verabschiede mich. Wenn ihr mögt, hören wir uns am nächsten Sonntag wieder. Mein Name ist Mark Lipuna. Vielen Dank fürs Zuhören.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.